dass sie Schwierigkeiten mit der Sprache vom blutigen Opfer haben. Nun kann man als frommer Mensch zwar sagen, tja, das ist eben die Torheit des Kreuzes, von der Apostel Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18 redet. Die Nichtchristen verstehen das halt nicht, aber wir Gläubigen empfangen doch Kraft aus dem Kreuz Jesu. Kann man so machen, aber ist das schon alles, was wir dazu sagen können? Ich habe ein anderes Zitat, auch vom Apostel Paulus und auch aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 9. Wenn ihr in einer Sprache zu Menschen redet, die sie nicht verstehen, woher sollen sie dann wissen, was ihr meint? Ja, ich weiß, es geht in diesem Kapitel um das Reden in anderen Sprachen oder Zungen. Aber die fromme Sprache oder die theologische Sprache in der christlichen Welt ist manchmal ähnlich unverständlich für unsere Mitmenschen. Aus diesem Grund stellt sich also die Frage, wie reden wir heute halbwegs verständlich von den Basics, von dem, was Grundlage des Glaubens ist, nämlich Kreuzigung und Auferstehung Jesu und warum darin bis heute die Hoffnung der Welt liegt. Dieses Thema wurde vor 2 Jahren bereits in unserem Gemeindebund intensiv bearbeitet und wir wollten als Gemeindeleitung und als Predigtteam dem nun auch nachgehen. Und ganz persönlich kann ich sagen, dass ich sehr von der Beschäftigung profitiert habe. Auch wenn ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, eine Bibelschule besucht habe und schon lange mit Jesus unterwegs bin. Es gibt immer neue Entdeckungen und Klärungen. Der Weg mit Jesus bleibt spannend, ein Leben lang. Ein Augenöffner war für mich jetzt die Erkenntnis, dass es bereits im Neuen Testament unterschiedliche Bilder gibt, um das Kreuz Jesu zu deuten. Dazu gleich mehr. Zuvor noch ein paar Worte zur Einführung. Wir haben der Predigtreihe den Untertitel gegeben, je länger man draufschaut, desto mehr sieht man. Und deshalb steht zur Illustration dieses wunderbare Bild, was die Moni gemalt hat, hier. Ihr seht, ich hoffe, ihr seht es auch von hinten, einen Edelstein, der im unteren Teil noch ganz dunkel ist. Manches ist noch verborgen und zeigt sich nicht gleich. Aber wie ein Edelstein verschiedene Facetten hat, wenn er geschliffen wird, kann und soll die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Perspektiven dazu dienen, dass das Kreuz Jesu uns umso wertvoller wird, je länger wir uns damit beschäftigen. Ich lade euch ein, auch nach dem Gottesdienst gerne nochmal nach vorne zu kommen und das Bild einfach genauer anzuschauen, auf euch wirken zu lassen und diesen Gedanken nochmal in euch aufzunehmen. Je länger wir draufschauen, je mehr Perspektiven wir einnehmen, desto wertvoller wird es. Was ich neu verstanden habe, ist, dass es im Neuen Testament unterschiedliche Deutungen des Kreuzes Jesu gibt. Wie kommt das? Es war ja so, Jesus lebte, wurde gekreuzigt, also lebte, predigte das Reich Gottes, wurde gekreuzigt. Was war mit seinen Jüngern? Die haben sich versteckt, die waren entmutigt. Da hat niemand gesagt, wartet mal ab, Freunde, Kreuz, hier passiert was ganz Wichtiges. Nein, die waren hilflos, die waren ratlos, die wussten nicht, was jetzt los ist. Und dann kam der Tag der Auferstehung. Das Grab ist leer, der Leichnam weg. Die ersten Zeuginnen, Frauen. Jesus erscheint als Auferstandener verschiedenen Menschen und die erste Reaktion ist Unglaube, Zweifel. Nicht, ah, okay, jetzt haben wir es verstanden. Also ja, in Markus 16, sie glaubten es nicht, sie konnten damit erstmal nichts anfangen. Das Verständnis, was mit der Kreuzigung und der Auferstehung geschehen ist, ist erst im Laufe der Zeit gewachsen. Da war nicht sofort eine vollständige Theologie da. Am Anfang waren die Berichte der Zeuginnen und Zeugen. Wir haben ihn gesehen, Jesus lebt. Ja, aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Es bedeutet, dass das, was er vom Reich Gottes erzählt hat, wirklich stimmt. So ähnlich stelle ich mir erste Dialoge und Deutungen vor. Und ich möchte festhalten, Kreuz und Auferstehung gehören untrennbar zusammen. Ohne Auferstehung ist keine angemessene Deutung des Kreuzes Jesu möglich. Und weil wir heute den Einstieg in die Predigtreihe haben, lasst mich kurz etwas illustrieren. So, der Daniel würde das sicherlich mit einer PowerPoint machen. Ich mache es mal hier ganz analog mit einer Flipchart. Die Vorlage dazu stammt aus dem Material, was wir hatten, von der Akademie in Elstal, die vor 2 Jahren intensiv dazu gearbeitet hat und mit Gemeinden Workshops durchgeführt haben. Und sie haben am Ende eine Übersicht erstellt, nämlich 11 Kreuzesdeutungen in 3 Kategorien. Also in der Mitte das Kreuz Jesu und dann 3 Kategorien und dazu jeweils unterschiedliche Deutungen, die wir in der Predigtreihe, wir haben 4 Termine jetzt erstmal angesetzt. Wir werden sie nicht alle 11 durchbuchstabieren. Vielleicht machen wir noch eine Fortsetzung in der Passionszeit 2026 oder eben im Gemeindeforum. Und es geht um folgende Kategorien. Es geht um Jesu Leiden für die Menschen. Dann es geht um Befreiung. Jesus befreit. Die Menschen und die Welt. Und Jesus schafft Beziehung mit Gott. Ich schreibe mal immer nur diese Stichworte auf. Also das sind die 3 Überschriften. Jesu Leiden für die Menschen, Jesus befreit die Menschen und die Welt, Jesus schafft Beziehung mit Gott. Und dazu jeweils, wie gesagt, Unterthemen. Und mein Thema heute, mit dem wir einsteigen, ist aus dieser Kategorie Jesu Leiden für die Menschen und es ist der Aspekt der Liebeshingabe. Ich schreibe das mal hier hin. Liebeshingabe. Das ist ein Aspekt des Kreuzes Jesu. Und wie gesagt, es gibt noch 10 weitere. Damit wollen wir beginnen, mit der Liebeshingabe Jesu. Mit seinem Tod zeigt Jesus seine vollendete Liebe zu uns. Sein Tod am Kreuz ist der größte Liebesbeweis, den es gibt. Als Textstelle nehme ich dazu Johannes 15, Vers 13 heran. Da heißt es, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und dieser Vers steht in einem Zusammenhang. Das Johannesevangelium berichtet davon, dass Jesus vor der Kreuzigung ausführlich mit den Jüngern spricht und grundsätzliche Dinge erklärt. Darin kommt das Bild vom Weinstock und den Reben vor. Er kündigt an, dass er den Heiligen Geist senden wird und er lehrt sie das Beten in seinem Namen. Und in diesem Kontext heißt es dann, Johannes 15, Vers 9 bis 15, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wir können auch noch Johannes 10, Vers 11 dazu nehmen. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So ist Jesus. Er lässt sein Leben für uns. Für uns? Was heißt das? In den Abendmahlsfeiern kommt das auch vor. Für dich gegeben. Jesus hat sich für uns hingegeben. die Liebeshingabe beginnt eigentlich mit Weihnachten. In der Theologie heißt das Inkarnation. Gott wird Mensch. Er bleibt nicht in der übernatürlichen Welt verborgen, bleibt nicht fern in einer anderen Sphäre, sondern wird selbst ganz irdisch. Und um zu verstehen, was mit der Liebe Jesu zu den Menschen gemeint ist, müssen wir sein Leben auf der Erde mit seinem Tod und mit der Auferstehung im Zusammenhang sehen. Welche Liebe sehen wir in seinem Handeln? Was berichten uns die Evangelien? Eine Liebe zu den Ungeliebten wie zu den Anerkannten. Jesus sitzt am Tisch mit dem Pharisäer Simon, genauso wie mit dem Zöllner Zachäus. Er besucht seine Freundinnen Martha und Maria und spricht mit der Samaritanerin, einer Angehörige einer fremden Volksgruppe am Jakobsbrunnen. Er verkündet einen Gott, der es gut mit den Menschen meint, der bedingungslose Annahme schenkt, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Gott, der die Beziehung sucht und mit kindlichem Vertrauen im Gebet angesprochen werden will. Der heilt und wiederherstellt, der Leben in Fülle schenken will. All das hat Jesus nicht nur gepredigt, sondern durch sein Verhalten und seine Taten selbst verkörpert. Nur die Menschen glauben Gott nicht, dass er es gut mit ihnen meint. Sie schlagen Jesus ans Kreuz und er lässt es zu, ohne seine Worte zu widerrufen. Der Kreuzestod ist daher der größte Liebesbeweis. Die Auferweckung war dann die Bestätigung Gottes dafür, dass Jesus die Wahrheit verkündet hat. Jesus war eben nicht nur als ein Märtyrer, der für seine Botschaft gestorben ist, sondern er ist der lebendige Gott selbst, der die Nachricht von der grenzenlosen Menschenliebe bestätigt. So geschah der Beginn der neuen Schöpfung. Und das hat Folgen für Menschen, die an Jesus glauben. Er ruft Menschen, also dich und mich, in seine Nachfolge. Wir sollen werden wie Jesus, ihn zum Maßstab nehmen, Vergebung erfahren und ihn selbst und uns selbst gewähren, um der Liebe willen dienen, Gott lieben und den Nächsten wie mich selbst. In dem Text, den ich gerade gelesen habe, hieß es: Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Der erste Johannesbrief unterstreicht den Gedanken. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. 1. Johannes 3, Vers 16. Also Orientierung am Kreuz und das Glauben an diese Liebeshingabe Jesu heißt, die Liebe Gottes für uns annehmen und selber leben. Wie ist der Charakter dieser göttlichen Liebe? Es ist eine Liebe ohne Gegenleistung. Sie ist bedingungslos. Im Griechischen findet sich dafür das Wort Agape, die göttliche, uneigennützige und selbstlose Liebe. Das ist eine ganz andere Qualität als Philia, die Freundesliebe, oder Eros, die sinnliche Liebe. Der Apostel Paulus beschreibt in 1. Korinther 13 diese göttliche Agape-Liebe. Ein Text, der nicht in erster Linie für den romantischen Hochzeitsgottesdienst gedacht ist, sondern als Gemeinderegel und Anleitung für das Leben im Glauben. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Jesus sagt, genauso sollen wir einander lieben, wie er uns geliebt hat. Ein zu hoher Anspruch. Die göttliche Liebe können wir nicht aus uns selbst heraus produzieren. Sie ist eine Wirkung des Geistes Gottes. Wir finden zum Glauben, nehmen die Liebe Jesu für uns an. Jesus lebt in uns durch seinen Geist und bewirkt so die göttlichen Eigenschaften in uns. Und das Ganze ist ein lebenslanger Prozess, in dem wir immer wieder neu einüben, was es heißt, mit göttlicher Liebe zu lieben. Das Neue Testament nennt konkrete Beispiele. Nicht den eigenen Vorteil suchen, sondern das, was dem anderen dient. Bereit sein zur Vergebung. Die Gaben, die Gott mir gegeben hat, für die Gemeinschaft einsetzen. Einander ermutigen, helfen, zuhören. Daher ist in der christlichen Gemeinde das Abendmahl auch immer ein Gemeinschaftsmahl. Es ist die Erinnerung daran, dass Jesus sich für uns hingegeben hat und wir aufgefordert sind, einander zu lieben. Und diese Liebe beschränkt sich nicht auf vertraute Menschen in einer Gemeinde, sondern sie richtet sich, gemäß dem Vorbild Jesu, gerade auch an diejenigen, die von der Gesellschaft nicht geliebt werden. Die Wurzeln der verfassten Diakonie in Deutschland gehen zurück auf Menschen aus der Erweckungsbewegung und dem Pietismus, die als Ausdruck des neuen Lebens in der Nachfolge Jesu sich um arme und kranke Menschen kümmerten, die zu Opfern der Industrialisierung geworden waren. Der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der sich selbst aus Liebe für sie hingegeben hatte, brachte die Christen dazu, diese Liebe Gottes den Bedürftigen zu zeigen. So eine lebensverändernde Kraft hat nur die Liebe Gottes. Und soweit zu diesem ersten Teil, Jesu Leiden für die Menschen, die Liebeshingabe. Also in einem Kerngedanken nochmal zusammengefasst, die Liebe zu den Menschen hat Jesus bis ans Kreuz gebracht. Seine Liebe ist Maßstab und Motor zugleich für unser Leben in seiner Nachfolge. Ihr werdet jetzt vielleicht denken, na, das kann ja nicht alles sein, was man über das Kreuz Jesu sagt. Stimmt. Deswegen geht es ja nächste Woche auch weiter. Was der Tod Jesu am Kreuz bewirkt hat, nämlich die Erlösung und Befreiung, wird Daniel nächste Woche in Teil 2 entfalten. Und Teil 3 und 4 folgen dann im November. Und eventuell haben wir Ende Oktober das Gemeindeforum ebenfalls zu diesem Thema. Das hängt nun von den Anmeldungen ab. Schließen möchte ich mit einem persönlichen Gedanken, der mir während der Vorbereitung gekommen ist. Ich muss dazu sagen, es gibt inzwischen eine Menge Material im Internet, um sich mit dem Thema Kreuzestheologie zu beschäftigen. Vorträge, Podcasts, Videos und Aufsätze. Einige davon habe ich in der Vorbereitung gehört und gelesen. Durchaus mit großem Gewinn, aber es würde den Rahmen hier sprengen, mehr zu berichten. Wenn ihr euch auch vertieft einarbeiten wollt, kann ich gerne einen Link zu einer Materialsammlung zur Verfügung stellen. Am Ende hat sich für mich aber eine Frage gestellt, weil ich, wie gesagt, so unterschiedliche Positionen auch gehört habe. Und ich habe mich gefragt, was wären denn meine Kriterien, um einem der vorgestellten Ansätze zu folgen? Etwa wenn gesagt wird, wir dürfen nicht nur über die Liebe Gottes reden, wir müssen auch das Gericht predigen. Oder wenn sich Jesu Leiden am Kreuz nur in diesem Leben in der Solidarität mit leidenden Menschen erschöpfen würde. Das wäre mir persönlich etwas zu wenig. Die Perspektive der Ewigkeit, also dem Leben nach dem irdischen Tod, brauche ich schon. Und ich habe für mich daher zwei Kriterien formuliert, die mir wichtig sind, wenn jemand seine Perspektive auf das Kreuz oder gar eine ganze Kreuzestheologie formuliert. Erstes Kriterium, welcher Trost im Leben und im Sterben? Kennt ihr den Heidelberger Katechismus Frage 1? Der beginnt damit. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort darauf lautet, zumindest der erste Teil, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Geht es dann noch weiter? Also, welcher Trost im Leben und im Sterben steckt in der verkündigten Botschaft vom Kreuz? Im heutigen Thema der Liebeshingabe Jesu ist für mich ganz viel Trostpotenzial, weil darin deutlich wird, dass Gott bedingungslos liebt und Jesus sogar bis in den Tod uns Menschen nahe ist. Und die zweite Frage oder das zweite Kriterium, wozu setzt mich diese Botschaft, die ich dann da gerade gehört habe, in Bewegung? Führt sie hin zum Nächsten, der die Liebe Gottes durch mich erfahren soll? Gemäß dem heutigen Wort, einander lieben wie Jesus. Eben nicht einander verurteilen oder einander den Glauben absprechen, weil der andere Gottes Reden anders wahrnimmt als ich. In der christlichen Szene allgemein ist da eine Menge los. Und darum wünsche ich mir, dass wir hier in Oberramstadt immer im Gespräch bleiben und einander mit unseren Perspektiven bereichern. Ich bin jedenfalls gespannt auf die weiteren Aspekte in der Beschäftigung mit dem Kreuz Jesu. Und ich hoffe, es geht euch ähnlich wie mir. Je länger ich drauf schaue, desto mehr sehe ich und desto kostbarer wird es mir. Wie ein Edelstein, der unterschiedlich funkelt, je nachdem, wie ich ihn betrachte. Amen.